So, Tommy, du alter Inselsreiter, ja, nenne mir einen Begriff, mit dem du den gefinischten Lauf, die Transvulkanier, für dich jetzt im Nachgang beschreiben würdest. Nenne mir einen Begriff.
Ich nenne dir ein Adjektiv und das heißt ehrlich.
Willkommen bei Trail Fellows, deine Trailrunning Coaches, der Podcast, der dich auf jedem Trail begleitet.
Und damit herzlich willkommen, Leute, zu einer neuen Folge Trail Fellows, zu einer ehrlichen Folge Trail Fellows. Tommy, herzlichen Glückwunsch zum Finish. Ja, Mann, geil.
Ich
Super
danke
cool.
dir.
Wir werden heute in der Folge mal reingehen in deinen Lauf, in meine Erlebnisse auch als Support rund um die Strecke. Und ja, werden vielleicht auch noch mal insgesamt die Erlebnisse vom Wochenende noch mal so ein bisschen Revue passieren lassen, ein bisschen die Köpfe rufen. Denn es ist einiges passiert und es ist auch einiges passiert, was uns auch so ein bisschen zum Nachdenken gebracht hat. Aber zuallererst, Tommy, wie sind die Beine?
Die Beine sind gut, aber ich möchte allen Zuhörerinnen und Zuhörern da draußen sagen, hört die Trail Fellows. Warum? Weil man lernt eine ganze Menge bei uns, denn sogar ich lerne dabei. Denn wer mein Zielfoto anschaut, ich habe es heute auf Instagram gepostet, der sieht, ich stoppe nicht die Uhr.
Ja, super coole Bilder von dir. Und Leute, hört die Trail Fellows gerne weiterhin, auch wenn der Ton, die Tonqualität mal nicht ganz so gut. Wir haben letzte Woche voll reingeschissen mit dem Ton. Wir haben auch ein paar Nachrichten dazu bekommen. Ich weiß, ihr seid es mittlerweile gar nicht mehr gewohnt, dass wir so technische Ausfälle haben. Ich weiß nicht, wo da. Ich habe das gar nicht mitbekommen bei der Postproduktion. Das ist mehr oder weniger mein Fehler gewesen. Wir wissen nicht genau, warum auch das Ganze so abgeschnitten war. Also, sorry, sorry, sorry. Ja, wird nicht mehr.
Wir
Also, nee, wird nicht nie
geloben
wieder vorkommen,
Besserung.
aber
Ja.
ein Credit ist weg sozusagen. Ja, also.
Wir holen uns den Credit wieder und ab nächste Woche wird es in gewohnter Tonqualität wieder vonstatten gehen, auch wieder mit gewohnten Trainingsinhalten. Jetzt machen wir heute nochmal eine kleine Ausnahme mit einer Kurve über die Runde auf dieser wunderschönen Insel La Palma. Und dann wird es wieder in gewohnter Tonqualität kommen. Und ich sehe, Marius sitzt hier gerade über dem Bildschirm. Wir haben deswegen ganz bewusst, wir sind beide noch auf der Insel, das Ganze aber jetzt nicht nochmal zusammen nebeneinander sitzend gemacht, weil wir nicht wussten, wo der Fehler lag und deswegen nicht euch nicht nochmal solchen Ton zumuten wollten. Deswegen heute per Video und
Genau, und wir sind ja auch nicht in den Hotelzimmern einfach nur nebeneinander sitzend quasi, sondern, also nicht Luftlinie irgendwie 20 Meter, sondern Tommy sitzt auf dem anderen Ende der Insel. Und ich schaue jetzt hier gerade, was ist das hier eigentlich, Tommy? Der Atlantik? Südsee?
Ja,
Ich weiß es nicht, ja.
es ist die Südsee-Atlantik-Feeling.
Der Südsee-Atlantik. Und ich schaue jetzt hier gerade in den Sonnenuntergang rein. Wer vielleicht am Bei uns ist es heute Montagabend, wo wir aufnehmen. Wer da fleißig meinen Instagram verfolgt, der hat eine Story gesehen, wie ich jetzt hier gerade sitze und den Podcast aufnehme. Wunderschöner Blick jetzt gerade nochmal über die Palmblätter und durch die Palmblätter aufs Meer. Und natürlich auch auf Tommy drauf. Und der sitzt jetzt eher auf der anderen Seite der Insel, wo eben eher der Sonnenaufgang ist. Das heißt, du hast dann morgen früh wieder die Sonne. Tommy, du hast gesagt, ehrlich, ja. Das ist ein ehrlicher Lauf. Erzähl uns mal ganz ehrlich, wie es für dich war. Ja.
Also jetzt so es sind ja noch nicht mal 48 Stunden, noch so roundabout 48 Stunden Abstand zum
Aber ohne,
Lauf.
ohne Kraftausdrücke, ja, also nur so halb ehrlich.
Genauso halb ehrlich. Nee, ich habe das Wort ganz bewusst gewählt, denn der Lauf hat wie wenige andere bevor, und ich habe doch schon einige in den letzten 10 Jahren absolviert, einem ganz genau gezeigt, was man kann, aber einem noch mehr aufgezeigt, was man nicht kann. Und ich glaube, vom technischen Anspruch her und von der Art der Streckenführung verzeiht der Lauf ganz wenig Fehler. Und deswegen ist er einfach unfassbar ehrlich. Und ehrlich insofern auch, weil das, was ich an Mitlaufenden auf der Strecke kennenlernen durfte, durch alle Nationen hinweg, auch die waren alle ehrlich, die waren freundlich, die waren nett und vor allen Dingen waren sie herzlich zuvorkommend. Und das war in dieser an sich schon sehr, sehr, sehr kumpelhaften, liebevollen Trailrunning-Community, in der wir uns bewegen dürfen, nochmal ein Highlight obendrauf, und das hat das Ganze nochmal untermalt. Ja, wie war der Lauf? Der Lauf war ein Traumlauf, den ich unbedingt machen wollte in den letzten Jahren, und ich habe es definitiv nicht bereut, ihn angegangen zu sein. Auch wenn er, wenn ich jetzt rein auf Zahlen gucke, nicht das erfüllt hat, was ich mir vorgenommen hatte im Kopf, so roundabout bei 12,5 Stunden rauszukommen am Ende. Das hat leider nicht funktioniert, hat eine 1,5 Stunden länger gedauert, aber es war im Endeffekt auch völlig egal, denn die Medaille wird nicht größer oder kleiner, dadurch, dass ich früher oder später ins Ziel komme. Und es war von der Stimmung her am Start. Ich hab einem guten Freund von mir, hallo Stefan, eine Nachricht geschickt, meine Top 3 Startmomente der letzten 10 Jahre. Da ist ganz vorne der cooler Mann in Schweden drauf. Auf Platz 2 habe ich die Transvulkania gestellt. Auf Platz 3 letztes Jahr den Zug Spitz 100 Miles, weil da die Nomads in Garmisch einfach eine tierische Party gefeiert haben. Ja. Und das passt eigentlich ganz gut zu dem Lauf. Es war überwältigend rein von der Natur her, es war überwältigend von der Atmosphäre und es war unfassbar anstrengend und anspruchsvoll.
Mhm. Ihr wart ja doch recht weit weg vom Ziel und vom Start, da wo ihr jetzt übernachtet. Wie war das morgens? Ihr musstet sehr früh raus. Hast du dich gut verpflegt vorher? Bist du mit einem guten Gefühl, Bauchgefühl auch an der Startlinie reingestartet? Hast du morgens noch unsere anderen Leute gesehen? Hol gerne mal aus.
Ja, ich hole mal aus. Also ja, wir sind hier auf der Ostseite von La Palma. Da ist Start und Ziel beides relativ weit weg. Die Organisation der Veranstaltungsmenschen hier vor Ort war tipptopp. Es gab Shuttle-Services an verschiedenen Punkten der Insel, die Läufer aufgenommen haben. Das kennst du ja von den letzten Jahren auch noch sehr genau. Wir hatten uns dann über die Website ein paar Tage vorher an einen Shuttle-Punkt gewendet, haben dort einen Shuttle gemietet, einen Bus. Der Bus fuhr um 3.45 Uhr. Das ist relativ früh, aber für alle Rennsteigläufer und Läuferinnen unter uns, wer in Schmiedefeld zum Supermarathon in den Bus steigt, muss auch um
3 Uhr bedeutet fahren. Das Ausschlafen, ja?
Ja, genau. Das ist eine Dreiviertelstunde später noch. In Pessach steht er, glaube ich, um 3 schon auf der
Endlich
auf der Start.
Mal ausschlafen. Ach, herrlich, ja?
Genau. Wir mussten dann aber noch hinfahren zu dem Punkt, also das war noch ein paar Minuten weg von uns mit dem Mietwagen, konnten dann da in den Bus steigen, da standen 3, 4, 5 Busse, also ausreichend Kapazität für alle Läuferinnen und Läufer bereit, und die haben uns dann, ich kann es ja gar nicht mehr genau sagen, eine Stunde knapp über die Insel geschattelt, bis wir dann am südlichsten Punkt am allseits bekannten Leuchtturm und Startpunkt der Transvulkania angekommen sind. Und das lief aber so geräuschlos.
Faro de Caliente heißt er, ne?
Ja. Genau, so heißt er. Und das lief so geräuschlos und komplikationsfrei ab, kann man nur den Hut vorziehen, hat wunderbar funktioniert. Weil wenn man es hochrechnet, ich glaube, es waren knapp 1000 Leute am Start vom Ultra. Was passt denn so ein Bus? 60 Leute. Ja, dann fahren da 14, 15 Busse über die Insel. Also ist ein relativ großer Organisationsaufwand. Mhm. Ja. Ihr habt ja relativ nah dran gewohnt, ne? Das heißt, ihr hattet nicht so ganz so lange Anreise.
Genau, die anderen Läufer hier aus dem Hotel auf der Westseite, ziemlich nah eben beim Start. Wir sind hier auch in Fuencaliente. Das sind so 10 Minuten, maximal 15. Aber da kam der Bus sehr spät. Eben 20 Minuten vor Start kam der angerollt da. Und die mussten sich dann alle hinten einreihen, weil vorne natürlich ein riesen Gedränge schon im Startblock war. Ja. Das gab dann auch nochmal einige Verzögerungen für den einen oder anderen zum Anfang. Wo man jetzt mal sagen kann, da sind noch mal ein paar Minuten verloren gegangen im Rennen.
Definitiv.
Wie entscheidend die Minuten sind, auch ein paar Minuten sein können, das werden wir gleich mal nochmal erörtern. Aber genau, und ihr hattet vom Wetter her, es war zwar kühl, aber nicht kalt, ne? Also,
nein, es war überhaupt nicht kalt, ganz im Gegenteil. Also ich war da entsprechend noch eine dickere Jacke mit, die kam aber gar nicht zum Einsatz, weil es war zwar ein bisschen windig, aber kein Vergleich zu dem, was man hier schon auf der Insel erlebt hat an Wind. Ja, Stärke und auch unten am Meer, gerade unten im Startblock, nachdem es wurde es dann kuscheliger, und demzufolge habe ich dann da schon die Jacke ausgezogen. Ich bin mit T-Shirt und Armlehnen gestartet, das hat völlig ausgereicht von allem. Zu diesem
das
Thema ist es voll.
Das haben wir ja letzte Woche auch erwähnt, nochmal im Podcast, jetzt auf der Insel hast du einfach verschiedenste Wetterbedingungen, und Wir wurden hier auch in den letzten Jahren schon mit verschiedensten Wetterbedingungen konfrontiert. Und das ist einfach nochmal wichtig zu erwähnen, ja, dass wir dieses Jahr hier auf La Palma einfach auch Bestzeitenwetter hatten. Ja, einfach ein sehr, 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 sehr stabiles Wetter. Nicht zu heiß, nicht zu kalt. Hier und da vielleicht mal eine Nebelwolke, wo ein bisschen Regen drin hing. Aber mehr auch nicht. Und das zog sich dann bis zum Ende. Natürlich wurde es dann nachmittags auch nochmal eher warm. Auch sehr sonnig und sicherlich auch ein bisschen drückend. Aber nicht zu vergleichen mit Jahren, wo wir hier schon mit 30, 35 Grad konfrontiert wurden.
Also unterschreibe ich absolut. Vom Wetter her war es optimal. Wir sind ungefähr bis zum Pico de la Nieves, das ist so bei Kilometer, Mayos Pan, knappe 40, 39, 40, roundabout.
Ja, genau, 42 also sowas.
Bis dahin sind wir eigentlich permanent, also erst in der Dunkelheit und dann in den Wolken gelaufen. Wir haben ab und zu mal ein paar Tropfen Regen rausgelassen, beziehungsweise eigentlich war es nur so Nebel, Nieselnebel, der ab und zu mal runterkam. Das war aber nicht störend. Das war auch relativ wenig Wind auf der Strecke, auch oben auf der Höhe. Und ab dem Nieves riss dann die Wolkendecke auf, dann war strahlend blauer Himmel. Da war man dann so auf 2000 Meter, 2200 Metern. Und dann war es im Endeffekt, bis wir dann im Ziel ankamen, durchgängig sonnig. Da habe ich mir auch, man sieht es jetzt hier Gott sei Dank nicht, alles verbrannt, was ich mir verbrennen konnte. Es war zwar nicht heiß, ne? Also man konnte gut laufen, das war unproblematisch, aber die Sonne hat da oben ihr Übriges getan, ihre Kraft gezeigt und hat dann ordentlich für Sonnenbrand gesorgt. Also das Wetter war perfekt.
Habt ihr den Sonnenaufgang dann so über Teneriffa quasi in der Richtung gesehen? Ja. Das finde ich immer einer der schönsten Momente des Laufs, ja.
Ja, immer so zwischen den Wolken hervorspitzend ab und zu kamen sie dann raus und das war, das war gigantisch. Also schaut euch die Videos, schaut euch die Fotos bei Instagram und Co. an oder auf der Transvulkania-Seite. Man kann das ganz schlecht in Worte fassen. Das ist eine ganz mystische Stimmung, das Vulkangestein von sich gibt und es pusht in jegliche Richtung.
Sehr, sehr cool. Und du läufst dann die ersten 2000 Höhenmeter Richtung Las Deseadas. Das ist dann so der zweite große Verpflegungspunkt. Die Sonne geht auf. Du hast schon richtig Höhenmeter und auch schon die, sag ich mal, knappes Drittel eben des Rennens in den Beinen. Wie erging es dir dann da Richtung El Pilar, was so der erste große Meilenstein nach 25 Kilometern ist? Hast du dich bis dahin gut verpflegt und hattest gute Beine?
Also wie gesagt, ich bin ja auf 12,5 Stunden angelaufen, so war der Plan, so habe ich mir das Pacing eingeteilt, so habe ich mir auch die Verpflegung eingeteilt. Das hat in den ersten 25 Kilometern bis El Pilar auch optimal funktioniert. Ich war nach einer Stunde 14, 15 an der ersten VP, das sind 7 Kilometer, 700 Höhenmeter, durch viel, viel Vulkansand laufend, was aber erstaunlicherweise recht gut funktioniert hat. Nochmal kurz zum Startblock. Es gab quasi einen Elite-Startblock und dann den Rest, den großen. Und ich stand relativ weit hinten in der Startaufstellung. Als ich reinkam, war auch schon relativ viel gefüllt. Das rächte sich dann. Man läuft die ersten 1,5 Kilometer roundabout auf der Straße, bevor man dann auf die Trails einkehrt. Ja. Und dann hat es diesen typischen Flaschenhalseffekt gehabt, dass wir da lass mir jetzt nicht lügen, aber 3-4 Minuten im Stau standen und sich nichts bewegte, bis sich diese ganze Masse es ist kein Single Trail, so zwei Leute können schon nebeneinander laufen, aber mehr Platz.
Double Trail halt, ja.
Double Trail, genau. Ja, ein doppelter Espresso, aber das ist ein Insider. Genau.
Espresso Doppio. Die Spanier, da müsst ihr vorsichtig sein. Ich habe mir schon öfter mal hier ein Espresso Doppio bestellt. Da gucken die mich immer an. Und wissen nicht, was ich meine, ja. Weil das ist Italienisch und ich verwechsel die Sprachen gerne mal. Und das heißt dann Dobre oder so. Und das wird dann verstanden. Also, ja.
Ja, auf jeden Fall waren sie jedes Mal irritiert. Zwei Espresso.
Zwei Espresso, ja, genau. Zwei Espresso. Ich war in der Zeit, habe ich dann mit Olivia nicht ganz ausgeschlafen. Wir haben dann auch uns um 6 Uhr den Wecker gestellt, sind dann um 7 zum Frühstück und 7.30 Uhr waren wir auf der Piste. Sind dann einmal von der Westseite südlich rumgefahren, über Los Canarios nach El Pilar auch, über die Ostseite dann der Insel nach El Pilar, Kilometerpunkt 25. Und wir mussten im Prinzip, 6 Uhr war Start, wir mussten spätestens um 9 da sein, weil ich habe ab 9.15 Uhr den ersten Athleten erwartet dort. Und hat zeitlich alles gut funktioniert. Auch oben war dann ein bisschen Nebel verhangen, aber trotzdem gutes Wetter im Gegensatz zu letztem Jahr, wo es ja eher so Starkregen war. Und ich war da mit Olivia unterwegs und so. Also es ging alles. Ich konnte da ganz gut supporten. Und habe auch bis zum gewissen Punkt alle gesehen, Tommy, außer dich.
Ja, wir haben uns irgendwie verpasst, ne?
Wir haben uns verpasst. Ich glaube, das lag daran, ich musste zwischendurch Olivia mal ins Auto bringen, weil ihr dann doch kalt war. Ja. Und sie wollte sich nicht mehr so richtig bewegen und ich habe ja noch meine gebrochene Rippe und dann ist da so ein 17 Kilo schweres Kleinkind, die dann immer Papa auf dem Arm sagt und du stehst dann da und guckst nach den Läufern. Habe ich gesagt, jetzt einfach ins Auto kurz aufwärmen. Dann hat sie sich auch wieder ein bisschen beruhigt, hatte wieder bessere Laune und wir konnten wieder raus. Aber das war dann eher der Punkt, wo dann die Halbmarathonis kamen, auf die wir gewartet haben. Da waren dann eigentlich alle Ultraläufer schon weg.
Ja. Nee, ich muss überlegen, weil ich glaube bei 4 Stunden 20 roundabout da oben. Beziehungsweise läuft man ja wieder runter dann von Richtung El Pilar ein Stück weit. Also hat dann 24 Kilometer mit 2100 roundabout Höhenmeter weg. An dem Punkt und bis dahin lief alles optimal. Also wie gesagt, bis auf den Stau am Anfang ließ es sich alles ganz gut bewältigen. Ich bin gut vorangekommen, habe mich auch in einer Gruppe gefunden, die ungefähr mein Tempo hatten, was ich mir vorgestellt hatte und bin bis dahin wunderbar durchgestapft. Habe mich insofern auch gut verpflegt. Ich hatte mich vorrangig auf flüssige Kohlenhydrate in den Flas verlassen, habe zwischendrin mich an der einen oder anderen Nägwaffel noch genährt. Und das hat mir genug Energie gegeben, sodass ich gut durchkam, ja.
Okay, sehr, sehr schön. Hast du dich an den Verpflegungsstationen dann auch entsprechend nochmal gut vorbereitet, nachbereitet? Oder hast du die nicht so genutzt?
Doch, die VPs habe ich insofern, die ersten zwei hatten ausschließlich Getränke. Da gab es ja nichts zu essen. Ab der dritten, ab El Pilar, gab es dann entsprechend auch feste Nahrung. Ich habe mich vorrangig auf die flüssigen Kohlenhydrate versteift und damit mich verpflegt, habe an den ein bisschen Obst zu mir genommen, ein bisschen Melone, ein bisschen Orange. Am Rocco, da kommen wir später nochmal dazu, de los Muchachos, gab es dann wunderbare Brühe. Das ist immer meine Geheimwaffe für alles. Das bringt mir neue Lebensgeister in jegliche Richtung. Ja. Da war ich sehr froh, als ich erfuhr, dass es das da oben auch gibt. Das war ein schönes Ziel, auf das man hinarbeiten konnte. Aber das kam dann erst später in dem zufolge. Nee, die VPs waren völlig in Ordnung. Und was ich sehr positiv hervorheben muss, es war mein erstes Rennen in Spanien. Und ich kannte es vorher nur aus deinen Videos, aus anderen Videos, die Zuvorkommenheit an den Verpflegungsstationen, dass die schiere Menge an Volontärs, die da stand, war überwältigend. Und dass sie dir quasi, während du noch anläufst, schon die Flasche aus der Weste nehmen, dich fragen, was du haben willst, auffüllen, sie dir wieder reinstecken, dir ein Lächeln schenken. Also ich war überwältigt, was das anging.
Ja. Cool, ja. Freut mich, dass du es auch so erlebt hast. Ja, mega. Und dann geht es weiter auf diese Rolling Hills Strecke, sag ich mal, eher laufbar. Und die ist so 6,7 Kilometer lang, bevor es dann nochmal sehr, sehr stark an den Berg rangeht.
Ja, genau, dann kommt der nächste große Anstieg. Und dann kam genau die Herausforderung. Ich hatte mir vorgenommen, dann auf diesen 6,7 Kilometern nochmal ordentlich Gas zu geben, da noch ein bisschen Pace rauszuholen und dann wieder einen Puffer für den nächsten Anstieg zu haben. Und ich lief aus der Verpflegungsstation raus in El Pilar. Dann läuft es mal so 100 Meter über eine Straße, biegt dann links auf den Trail ist es nicht, ein etwas breiterer Forstweg, würde ich sagen.
Das ist eine Forststraße, ja.
Eine Forststraße ab, um die dann entlang zu laufen. Und in dem Moment, ich weiß nicht, was ich da getan habe, wem ich was getan habe, aber da stach es mir in den Rücken rein. Und ich hatte mit einem Mal massive Rückenschmerzen im Mittleren und konnte die überhaupt nicht zuordnen. Hatte das Ergebnis, dass ich im Endeffekt überhaupt nicht richtig laufen konnte. Also mehr oder weniger da Speedhiken musste und dann knapp eine Stunde, anderthalb Stunden gebraucht habe, das irgendwie wieder unter Kontrolle zu bringen, da in das irgendwie in den Pain Cave reinzubringen, zu akzeptieren und dann wieder weitermachen zu können. Und damit war im Endeffekt meine Zielzeit, mein Pacing erstmal dahin. Da war mir klar, das hole ich nicht mehr raus. Nicht bei dem, was an Streckenkonstitution da noch vor uns lag. Und es hat mich für ein paar Minuten ein bisschen runtergezogen. Dann habe ich ihm gesagt, ist völlig egal, ich darf hier laufen, ich darf das hier überstehen im wahrsten Sinne. Jetzt akzeptieren, weitermachen, Kopf neu justieren und gucken, woher rührt der Schmerz. Ich habe es nicht lokalisieren können, was es war. Es ließ auch nicht wirklich nach. Also hieß es irgendwie in den Zustand zu kommen, es zu akzeptieren und trotzdem wieder ins Laufen zu kommen.
Das wäre sozusagen meine Frage, ob das jetzt eher mal irgendwie vertreten und darüber dann, dadurch, dass die Muskeln sowieso schon so stark unter Stress stehen, hast einen hohen Muskeltonus drin, dass dann irgendwie einfach ein Rückennerv zuklemmt sozusagen und dann auf die Wirbelsäule drückt? Oder?
Ich kann mich an keine Bewegung erinnern, dass irgendwas sich ungewöhnlich angefühlt hat oder ich irgendeine ruckartige Bewegung hatte. Das heißt aber nichts, weil, gehen wir nochmal drauf, wir hatten 2100 Höhenmeter schon weg und die am Stück. Kann durchaus auch sein, dass es eine Überbelastung an einer bestimmten Stelle war, eine falsche, für eine kurze Zeit eine falsche Stocktechnik oder weiß der Kuckuck was. Konnte ich es nicht zuordnen. Es war mit einem Mal da, von jetzt auf gleich. Als ob du dich verhoben hast oder dich verrenkt hast, wie auch immer. Ja.
Mal so eine Frage vom Teufelsadvokat quasi.
Ja.
Machst du Krafttraining, Tommy?
Ja, mache ich relativ viel sogar seit einem Jahr. Ja. Ich habe auch gemerkt, dass mir das war früher meine Achillessehne, dass mir der ganze Schulterbereich, Nackenbereich, hat mir früher häufig Probleme gemacht nach meistens so 40, 45 Kilometern. Ja. Nichts, gar nichts. War optimal. Also das hat sich sehr ausgezahlt. Sehr wie gesagt, was da war, ich weiß es nicht. Ich habe das ja schon mal gehabt was mir ein DNS beim Ultra Trail Fränkische Schweiz eingefahren hat, weil ich in der Nacht, als ich hinfuhr, auch irgendwas im Rücken hatte, was mich dann nicht hat starten lassen.
Super, ja, genau. Nee, das erinnert mich ja so ein bisschen an mein Rennen, bloß dass bei mir dieser Punkt erst bei Kilometer 35 kam, wo es dann zuging. Bei mir war das aber jetzt natürlich dann auch noch aufgrund des zu schwachen Hamstrings und einfach dieser Muskeldisbalance zwischen Quadrizep und Hamstring und von daher konnte ich da einfach nur noch unter massivsten Schmerzen laufen und habe das gar nicht mehr in den Griff bekommen. Das heißt, nach einer Stunde hattest du es dann akzeptiert oder war das eher so, dass du das nach einer Stunde nicht mehr gespürt hast?
Ich habe es akzeptiert nach einer Stunde. Also ich habe es einfach akzeptiert und es hat interessanterweise dann auch gut funktioniert, es wirklich für sich so einzuspeichern, zu sagen, es ist jetzt so, es gibt jetzt zwei Möglichkeiten, ich kann aufhören oder ich kann weitermachen. Wenn ich weitermache, dann muss ich es akzeptieren, damit ich hier in einer einigermaßen vernünftigen Zeit durchkomme. Dann lief die Stunde, lief halt weg, damit war mir klar, eine 12 steht definitiv nicht mehr vor der Zielzeit. Ob eine 13 davor steht, habe ich versucht, hat nicht ganz geklappt, aber ja, egal im Endeffekt.
Ja, da ist meine Prognose ist natürlich voll in die Hose gegangen. Ich hatte irgendwie 12 Stunden 15 prognostiziert. Tommy, man muss sich beim nächsten Mal ein bisschen mehr anstrengen, damit meine Prognose auch funktioniert, ja?
Ja, völlig richtig. Da muss ich nochmal dran arbeiten, ja.
Das ist ja peinlich, ja, dass ich da so daneben gehauen bin. Wie würdest du den Streckenabschnitt zwischen Reventon, also dann nach diesen Rolling Hills, zwischen Reventon und dann eben bis zum Rocke beschreiben? Wie hast du den erlebt? War wahrscheinlich dann für dich eine sehr, sehr krasse Fokusgeschichte, oder?
Ja, das sind ja 14 Kilometer, die auch ohne VP bestückt sind. Das klingt jetzt im ersten Schritt gar nicht viel, 14 Kilometer ohne VP, ist aber bei dem Gelände und bei den Höhenmetern, die dann noch kommen, das sind ja dann im Endeffekt auch nochmal 1.900, die da am Stück kommen. Ja. Man ist bei knapp 4.000, ist man dann oben am höchsten Punkt auf 2.400 Metern. Und dem technischen Anspruch, der dahinter stand, war es ein ordentliches Brett und das, was mich am meisten gefordert hat in dem Moment, da wirklich auch die Pace hochzuhalten, den Rücken zu ignorieren. Ich bin da stetig durchgegangen. Es gibt ein Foto von mir auf Instagram, könnt ihr mal schauen, da habe ich die Stöcke quasi auf den Schultern und die Arme drüber gehängt, bin da in eine Fotofalle reingelaufen. Hab diesen Fotoapparat gar nicht da stehen sehen.
Das sieht so aus, Tommy, als wenn du sagst, mir ist langweilig.
Ja, also ungefähr. Das war eine meiner Strategien, einfach den Rücken zu entlasten, was wunderbar funktioniert hat.
Okay.
Und in der Zone war sowieso Stockverbot. Demzufolge dachte ich, bevor ich sie jetzt wegpacke, kann ich sie mir über die Schulter legen, die Arme draufhängen und komme auch so im Berg ganz gut hoch.
Sieht gut aus, ja.
Super. Es ist eine ungewöhnliche Haltung fürs Trailrunning, aber es funktioniert. Zumindest in dem Moment, ja. Nee, ist eine anspruchsvolle Strecke. Die ist ja auch sehr abwechslungsreich vom Untergrund. Ne? Du hast leichte Forsttrails, du hast extrem steinige, geröllige Abschnitte und du hast oben am Rocke dann Abschnitte, die kennst du ja wunderbar auch, mit, ja, was sind das, so Steinplatten, die aneinander gelegt sind, die aber auch nicht den Anspruch haben, dass du immer einen sehr sicheren Fußaufsatz gewährleistet hast. Die große Herausforderung. Und da muss man auch ganz offen und ehrlich sagen, als wir, das war noch bei Kilometer 15, 16, sind dann die Halbmarathonis auf uns aufgelaufen, zumindest die Top 10. Und die sind an uns vorbeigerannt. Da hast du gedacht, du stehst, als die vorbeikamen. Das sind schon zwei Welten, die da aufeinander geprallt sind von Amateuren und Profis. Mit den Marathonläufern
hat sich später auch vermischt, oder? Sind die auch an euch vorbei?
Ja, theoretisch ich habe bewusst keinen Marathoni wahrgenommen. Das heißt aber nichts. Ich habe jetzt nicht jedem auf die Startnummer geguckt. Teilweise waren die auch gar nicht so richtig ersichtlich, je nachdem, wo sie getragen wurden. Ja. Kann aber durchaus sein, dass wir uns dann auch, zumindest mit den, ja, die sind im Neuen, glaube ich, gestartet. Also eigentlich müsste man sich vermischt haben, ja. Aber wahrgenommen habe ich es nicht richtig.
Wo sind die um 9 dann in El Pilar gestartet, aber, oder?
Ja.
Dann waren die ja schon lange weg.
Auf die hinteren ist dann vielleicht noch aufgelaufen, aber ich weiß es nicht genau. Also,
genau, und dann kämpfst du und hast ab und zu mal Parts, wo du die Stöcke auf den Rücken schnallen musst oder auf die Schulter legen musst. Dann hast du auf einmal wieder Parts, wo du die Stöcke benutzen darfst und so weiter. Waren diese Stockparts für dich sehr eindrücklich? War das klar, wo du die benutzen darfst und wo nicht?
Ja.
Und hast du dich in dem Moment geärgert? Scheiße, jetzt darf ich sie nicht benutzen, oder?
Nee, weil ich bin der Meinung, wenn der Veranstalter sagt, das ist nicht erlaubt, dann wird es Gründe haben und dann halte ich mich daran. Was mich geärgert hat, ist die Tatsache, dass etliche Menschen sich nicht dran gehalten haben, etliche der Läuferinnen und Läufer und dann innerhalb der Parts dann trotzdem mit Stöcken liefen und ich keinen Veranstalter gesehen habe, der dann zumindest ein Auge drauf geworfen hat, wie man vorher im Briefing angekündigt hat. So. Ja. Und das hat mich einfach geärgert, weil entweder alle oder keiner, dann damit Chancengleichheit da ist.
Finde ich auch schade. Ich war dann teilweise sogar verwirrt. Habe ich jetzt ein Schild übersehen, weil hier auf einmal drei Leute dann mit Stöcken an mir vorbeigingen oder so. Ja, super schade. Ist dann nicht ganz fair, das Ganze. Aber ich meine, dass es auch bei uns Trailläufern leider Unterschiede gibt in Sachen, was ist jetzt fair, was nicht und was ist noch ethisch vertretbar und was nicht. Da vermischt sich ja auch in der heutigen Zeit ziemlich viel.
Pass auf, es war zum Glück nicht die Majorität.
Ja, genau. In der Majorität haben sich die Leute benommen.
Ja, haben sie sich benommen, genau. Nee, das war halt so. Und dann war es am höchsten Punkt und dann war klar, das Rennen ist der schwierigste Part. Vermeintlich ist hinter sich gebracht. Die ersten 53 Kilometer, 4000 Höhenmeter. Jetzt geht es ja nur noch runter, in Anführungsstrichen. Mitnichten. So, da oben gab es aber Brühe und das hat mein Leben geändert. Das hat mir wieder so viel Energie eingeführt und eingeflößt, dass ich mir dann gesagt habe, okay, jetzt mache ich meine Lieblingsdisziplin in Anführungsstrichen, jetzt mache ich den Downhill klar. Marius, was wirst du zu sagen? Wie kann man diesen Downhill, diese 2000 Höhenmeter auf 18 Kilometer am besten beschreiben? Hast du da ein Wort dafür?
Ja, ich würde es garstig nennen.
Ja, das ist ein schönes Adjektiv. Garstig,
weil,
ja.
Weil technisch, jein. Es gibt sicherlich den einen oder anderen Abschnitt, der technisch anspruchsvoll ist, aber eben nicht so, wie wir es aus dem Alpenbereich kennen, der technische Anspruch im alpinen Gelände, eben mit sehr, sehr hohen Stufen, teilweise gekraxelt oder sowas. So ist es nicht, aber durch die Länge des ganzen Abschnitts und am Ende durch die Wegbeschaffenheit ist es eher garstig, weil der ist am Anfang vom Rocke weg, finde ich. Eben, da ist er noch in diesem Kiefernwald mit Kiefernnadeln bespeckt. Das ist noch ein relativ weicher Waldboden. Es geht eigentlich recht flowig los. Hier und da mal eine tiefere Stufe, aber jetzt nichts, was dich super aus dem Flow bringt. Nur der zieht sich hinten raus extrem rein. Und dann hast du irgendwann eben immer mehr diese Steinbrocken aneinander gelegt und gereiht, sodass du da jeden Tritt einfach super sicher treffen musst. Ansonsten hast du ganz schnell mal die Außenbänder durch oder sogar irgendwas gebrochen im Unterschenkel und bist gestürzt und so weiter. Und wir hatten leider eben auch bei nahezu allen Athleten Stürze verbucht. Ist zum Glück nichts weiter passiert, aber ja. Und selbst die großen Stars der Szene, die dann da gewonnen haben vorne und die Streckenrekorde gelaufen sind, selbst die hat es dann zerlegt teilweise oder hingelegt. Und daran merkt man einfach, wie hoch gefährlich dieser Weg ist und wie anspruchsvoll dieser Weg ist, eben garstig. Und ganz witzig, ich hatte ein Gefühl vor 3 Jahren, als ich gelaufen bin, ich habe mich dann echt gefragt irgendwann, was will uns der Streckenchef hier, der sich hier diesen Weg überlegt hat, was will er uns damit sagen? Ja? Also dieses verdammte Arschloch, hat man dann gedacht, so in dem Moment. Wenn ich den kriege, zeig mir, wer der ist. Ja, ich, ja. Und eben genau das Gleiche hat mir zum Beispiel der Michael, ein Athlet von mir, beschrieben, jetzt nach dem Rennen. Wir saßen zusammen und er hat gesagt, er hatte so ein Gefühl von was kann jetzt noch kommen? Und dann kam der nächste Hammer, Und dann irgendwann, da war er unten in der Schlucht der Ängste, in diesem brühend heißen Hexenkessel da unten. Und dann hat er nur noch gedacht, warum? Und da rumgeguckt, warum? Was willst du noch von mir? Ja? Soll ich es wirklich nicht schaffen heute? Ja? So, also ja, die Strecke ist einfach wahnsinnig vielfältig. Ja.
Aber das Lustige ist, ich hatte im Kopf abgeschlossen mit dem Zeitziel. Das war eh nicht mehr zu erreichen, was ich mir gesetzt hatte. Und war dann oben auf dem Rocke. Ich wusste ja durch verschiedene Wanderungen und Streckenchecks, die wir vorher gemacht hatten, ungefähr, was mich da erwartet im Downhill. Und dann ist etwas passiert, was mir in den letzten Jahren ganz selten passiert ist im Kopf, was Downhill angeht. Ich habe gedacht, scheiß drauf. Ich versuche den jetzt für meine Verhältnisse so schnell wie möglich runterzukommen und habe dann vom Rocke bis ins Ziel nach Los Llanos 100 Plätze gut gemacht. Das ist mir noch nie passiert.
Weil 100 ich einfach, Plätze?
Ich habe 100 Plätze gut gemacht. Das war der, also laut
Tommy,
Statistik
kannst du gucken. Altes Downhill-Monster.
Was ist denn hier los? Ich habe gesagt, egal was bricht, ob es meine Stöcke sind oder meine Beine, es ist mir egal. Ich werde jetzt
oder
da runter.
Wille.
Oder
mein Wille.
Der, ist der, war dann, ja. Der war wieder da, der war nicht gebrochen. Genau, es war mir egal. Und habe dann in den nicht ganz so steilen Abschnitten meine Stöcke genommen, habe sie vor mir in den Boden gehauen, habe mich dadurch geschwungen über den nächsten Stein drüber. Und es hat so viel Zeit wettgemacht, dass ich...
Geil.
Ich habe einfach nur runtergegangen.
Und dann so, I'm back, motherfucker, I'm back.
Genau, guess who's back, it's me. Und es war einfach, das war genial.
Kuckuck, wer ist da? Ich bin der Klausi.
Genau. Mit mir rechnet keiner. Ja, das hat einfach, garstig ist das richtige Wort, aber irgendwie hat es dann doch Spaß gemacht. Und das Ziel winkte und rief ganz laut. Ja, und dann rollte es.
Wahnsinn, freut mich sehr. Das heißt, du hast dann nachher auch im unteren Part diese Steilklippe, die man da in Serpentinen runterläuft, dieses total szenische Gebilde, das hast du dann auch nochmal genießen können?
Das habe ich genießen können und dann war ich in Tazacorte, das ist ja unten am Puerto de Tazacorte, muss man ja genau sagen, auf Meereshöhe kommt man dann unten an, nachdem man diesen ikonischen Zickzack die Klippe runtergelaufen ist. Und dann geht es nochmal durch, wie hast du es eben so schön genannt, die Schlucht des Vergessens.
Die Schlucht der Ängste. Die Schlucht der Ängste. Heißt es übersetzt. Oder wie mein Freund Bussi, der es auch hier es so schön beschrieben hat, das Tal der Tränen. Ja.
Das Tal der Tränen. Für mich war es ein Tal des Laufens, denn ich bin ab Tazacorte ausschließlich gelaufen bis Los Llanos. Ausschließlich. Weil ich mir gesagt habe, vielleicht schaffe ich es noch mit einer 13 davor. Und bin dann einfach durch das gesamte Flussbett gelaufen, als ob mich der Teufel jagt. Hab dann noch
auch
ein paar Leute
eingesammelt. Auch kein Gelände, ja, da sind ja auch Faust bis Kopf große Geröllsteine.
Ich sagen muss, dieses Gelände sind ungefähr 40 Kilometer beim Kulamannen. Also dieses Gelände war mir sehr vertraut. So leicht ansteigend, die ganze Zeit in diesem Kinderkopf faustgroßen Geröll sich bewegen zu müssen, das hat ganz gut funktioniert. Was natürlich eine Fies nochmal war, waren die letzten 300 Höhenmeter auf die 2 Kilometer, die nochmal kamen, um nach Los Llanos reinzukommen. Mhm. Ja, und irgendwann war dann die ersehnte blaue Linie da. Da lief ich kurz vor der blauen Linie mit einem Läufer und ich sagte, oh, the blue line is coming. So, increase the pace. Da guckte er mich an, als ob ich besoffen wäre. Bin dann hab den Fuß auf die blaue Linie gesetzt und bin dann, also Strava sagt, mit einer 5:30 bis ins Ziel gelaufen und ja, das hat dann, da funktionierte wieder alles. Das,
sauber. Ja.
Was in der Mitte vom Rennen nicht funktioniert hat, aber völlig egal. Ich habe euch gesehen im Ziel, das war ja ein Traum. Da kam, da musste ich mir die Tränen zurückhalten.
Genau, ich will das nochmal beschreiben, weil wir hatten jetzt am Wochenende auch einige Läufer beim Rennsteiglauf, die auch sehr geil performt haben. Schöne Grüße gehen raus an unsere Laktatschmiedler und ans Team Finishline, ja. Und die haben quasi auch dann nochmal so wiederholt, naja, das schönste Ziel der Welt, Schmiedefeld, ja. Ich würde da mal ein Veto einlegen, Tommy. ich würde da echt nur sagen, nee, La Palma ist schon das schönere Ziel, ja. Ich glaube, das ist einfach nur, weil Schmiedefeld sich eben auf Ziel der Welt reimt, sozusagen. Irgendwas also, muss man da sich überlegen. Aber
ich muss jetzt als Rennsteiglauf-Vereinsmitglied, ja, muss ich jetzt sagen, Rennsteiglauf, seht's mir nach, der Marius
okay, du
hat
darfst,
recht.
Also,
der Marius hat recht.
Ich dachte, du darfst dich nicht äußern, sozusagen.
Ja, doch, aber doch, ich, doch.
Nicht, dass du Sanktionen bekommst von einem Vereinsvorstand. Ja. Ich möchte mal ganz kurz beschreiben nochmal. Also du läufst im Prinzip nochmal so 2 Kilometer auf dieser Straße, die auch nochmal teilweise leicht ansteigend ist, aber umso krasser, dass du da nochmal mit 5,30er Schnitt reingehst. Und dann läufst du quasi auf so eine S-Kurve. Also es geht einmal rechts rum und dann nach 100 Metern wieder links rum. Und dann standen wir in dieser zweiten Kurve, also in dieser linksrum in der letzten Kurve, die man da macht, standen wir auf der Ecke und haben nochmal abgeklatscht und haben nochmal 1-2 Fotos, Videos gemacht. Du bist natürlich weitergelaufen, ganz, ganz wichtig. Wir haben für den Content gesorgt sozusagen und dann geht's im Prinzip auf 200 Meter roten Teppich, ein schlanker Tunnel, links und rechts stehen die Leute, machen Alarm, machen Lärm und das Schöne ist, es gibt ein Video, das hatte ich jetzt, glaube ich, auch sogar schon in der Story die Tage mal gepostet. Du läufst komplett alleine auf dieser roten Linie.
Ja. Ja, wie war das? Ja, das ist unbeschreiblich. Also das ist das, wie man es aus den Videos kennt, ist es in der Tat. Diese Emotionalität der vorrangig Spanier, die da stehen, die überträgt sich so auf den Lauf über diese 200 Meter rote oder orangefarbene Linie, die man da vor sich hat, diesen Teppich. Und ich meine, ich bin nach 14 Stunden, 8 Minuten schlag mich tot reingekommen, habe also die 13 nicht ganz mehr geschafft, dann noch davor stehen zu lassen. Das heißt, die Leute standen da schon eine Weile, denn der Sieger ist mit 6 Stunden 31 reingelaufen. Und die Emotionalität hat in keiner Minute nachgelassen. Also das, was man aus den Siegervideos sieht, das hat man selber erlebt da. Und das hat mich begeistert. Also diese Stimmung, die einen da reinträgt, das Lächeln überall, die spanischen Anfeuerungsrufe, das sucht schon seinesgleichen.
Ja, aber Tommy, jetzt hast du gesagt, die stehen da schon so lange in der Nähe. Wir standen ja auch lange eine Weile am Ziel und die hatten dann irgendwann einen Schichtwechsel. Ja?
Ausgetauscht, ja.
Okay. Genau, ja. Die waren
ja, Gewerkschaften.
Das waren so Statisten, bezahlte Statisten, die dann da.
Ja, ja. Aber haben sie gut gemacht. Also.
Nee, das sind einfach, das sind da viele, viele Einheimische, das merkt man auch, dass die da auch das Leben, auch in den Cafés auf dieser langen Zielgeraden quasi vorher auf dieser Blue Line. Die Blue Line ist ja dieser Radweg da und dann darüber sind so diese ganz speziellen Bäume, die blühen gerade so, da gibt es auch viele Fotos von. Und in den Cafés an der Seite sitzen die Leute und den ganzen Tag und supporten dort und feuern an und machen und tun. Und mich hat gefreut, ich habe wirklich auch dann im Ziel nochmal alle erreicht und konnte dann, Olivia war dann wesentlich besser drauf, auch nochmal nachmittagsabends. Ich konnte dann mit ihr dann da auf den Straßen von La Palma quasi im Zielbereich dann auch den ganzen Tag verbringen. Wir haben dann da ein bisschen gespielt, gemacht, getan. Sie hat dann da ein Eis nach dem anderen essen dürfen, damit ich ein bisschen meine Ruhe hatte, auch um die Leute anzuschauen und so. Und dann habe ich echt alle auch vom Team nochmal ins Ziel begleiten dürfen, also nochmal so die abklatschen dürfen. Und ja, da merkt man auch mal wieder, und das hat mir auch persönlich super viel gegeben, einfach wieder da zu sein für die Leute, ja, wo wir ja schon auch länger als ein halbes Jahr teilweise dann jetzt zusammen trainiert haben auf diese großen Ziele hinaus und es hat einfach jeder geschafft und ist jeder heil ins Ziel gekommen und es kann jeder irgendwo einen Haken an diesen Lauf dran setzen und das freut mich sehr. Das ist auch nicht immer so, es gibt natürlich auch Fälle, wo dann mal ein DNF entsteht oder wo meine Zeit überhaupt nicht vertretbar ist, sodass man sagen kann, ey, da sind jetzt so viele Fehler im Rennen passiert, da müssen wir jetzt nochmal ran. Das ist ja auch immer so, wie die Rechnung im Kopf beglichen ist, der Leute. Ja. Ist denn deine Rechnung im Kopf damit für diesen Lauf beglichen? Oder?
Ja, Punkt. Also da gibt es nichts anderes zu sagen. Der Lauf stand nie auf meiner Liste, als ich will hier irgendeine besondere Zeit oder irgendwas Besonderes erreichen, sondern ich habe mich vor 2 Jahren in dieses Fleckchen Erde so verliebt, einfach von der Atmosphäre, von der Natur, von allem, was einen hier erwartet hat und empfangen hat. Und ich wollte den unbedingt einmal absolvieren. Das habe
ich
geschafft.
Also wir können nächstes Jahr nach Madeira, Tommy, oder?
Ja, Treppen, nee. Nee, da weiß ich noch nicht, da kann ich noch keine Zusage machen.
Also bei mir ist ja noch die letzte Rechnung offen, obwohl es nicht sein müsste. Ich habe ja da auch nochmal schon 2, aber ich habe irgendwie mir das so in den Kopf gesetzt, hier dann nochmal eine bessere Zeit zu laufen, einfach nochmal einen schöneren Lauf zu haben, mit einer besseren Strategie ranzugehen und so weiter und das auch alles besser durchzuziehen. Deswegen bei mir ist schon noch so ein bisschen die Rechnung offen. Also ich werde vielleicht nicht nächstes Jahr, aber übernächstes oder in 3 Jahren nochmal herkommen.
Aber behalte den Gedanken nochmal, da würde ich gleich nochmal drauf zurückkommen. Ich möchte an der Stelle nur nochmal eine Sache hervorheben und das ist mir wirklich wichtig. Die Tatsache, dass du auf diesen Lauf so lange hintrainiert hast, dir so hohe Ziele gesetzt hast, dann kurz vorher an deinem Geburtstag diesen blöden Unfall hinnehmen musstest und dann mehr oder weniger mit einem... das ist nicht nur ein weinendes Auge, sondern völlig ohne Ziel hier hinfliegen musstest, zumindest nicht mit dem Ziel, was du dir gesetzt hattest. Und dich dann trotzdem so häufig und so leidenschaftlich an der Strecke stehen zu sehen. Also ich kann dir nur von meiner Seite sagen, und ich habe das von unseren Mitreisenden, Mitlaufenden auch diverse Male gehört, vielen, vielen Dank dafür, weil das war definitiv nicht selbstverständlich. Und diese Leidenschaft dann trotzdem an den Tag zu legen, und das ist jetzt ja kein Fishing for Compliments an alle da draußen, die uns zuhören, sondern das ist ehrlich gesagt meine Meinung. Also ganz herzlichen Dank, weil das zeugt von Charakter. Danke.
Danke dir, Tommy. Danke für die Worte. Ich habe komischerweise dachte ich, dass es fällt mir alles viel, viel schwerer.
Ja.
Ich glaube, ich habe das alles auch vielleicht durch unseren letzten Podcast vor einer Woche und dass ich mir einfach auch viel Gedanken darum gemacht habe, habe ich das vielleicht einfach gut verarbeitet, das Ganze für mich. Und letztendlich bin ich jetzt, klar, ich hatte Geburtstag und bin da gestürzt und so, das war alles ein blöder Umstand. Aber am Ende bin ich ja auch erst 36 geworden. Und ich habe vielleicht mehr die Möglichkeit, nochmal fit am Start zu stehen und hier nochmal herzukommen, weil ich die Insel, oder weil wir als Familie auch die Insel sowieso lieben, habe ich vielleicht eher nochmal die Möglichkeit, auch in 3 Jahren nochmal zu sagen, und da bin ich immer noch keine 40, dass ich sage, ich komme hierher und laufe das Ding nochmal.
Ja, aber das bringt mich dann zu dem eben genannten Gedanken, ne? Nochmal eine Bestzeit hinzulegen, nochmal schneller runterzukommen, besser, wie auch immer. Ja. Das Trail-Magazin hat es jetzt am Sonntag umschrieben mit den Worten, das war ein Transvulkanier für die Geschichtsbücher. Weil auf allen Strecken Rekorde gelaufen wurden und teilweise unfassbare Rekorde mit, korrigiere mich, ich glaube 6 Stunden 31 bei den Männern für die 73er Strecke.
Leute, das ist so unvorstellbar. Das ist
du hast gerade den Rennsteiglauf erwähnt. Ne? Der Rennsteiglauf Sieger dieses Jahr sind die 73 Kilometer, ist ja eine identische Strecke, hat ein paar Höhenmeter weniger mit 1800 ungefähr und eigentlich keinen technischen Anspruch. Der ist den in 5 Stunden 50 gelaufen. Das heißt, der ist hier fucking 40 Minuten langsamer gewesen für 3000 Höhenmeter mehr und eigentlich nicht laufbar im Gelände. Ja, ich weiß nicht, wie das geht. Keine Ahnung.
Mir geht es auch nicht so richtig in den Kopf, wie man hier weitaus schneller als ein 6er Schnitt an den Tag legen kann. Das ist der Wahnsinn. Ja, bei der Strecke, bei den Bedingungen. Ich meine, gut, es entscheidet anscheinend wirklich sehr, sehr stark das Wetter. Weil was ist passiert? Und das muss man auch mal ganz klar nochmal hervorheben. Viele reden ja dann auch bei der Transvulkania immer über den Sand. Bei dem tiefen Vulkansand, der einem auch wirklich so ein bisschen die Geschwindigkeit nimmt und die Kraft raubt, ist es so, wenn es einen Tag vorher ein bisschen abgeregnet hat, dann verdichtet der sich und dann wird der entsprechend härter. Und ihr müsst euch vorstellen, wenn ihr durch Sand lauft, dann habt ihr ja beim Abdruck immer so ein paar Zentimeter, wie ihr reinsinkt. Also der Boden gibt nach. Ihr könnt sozusagen diesen Krafteintrag vom Körper in den Boden nicht machen. Der Boden absorbiert eure Reaktionskraft und Reaktivkraft. Und wenn es hier geregnet hat, und es hatte, es waren wirklich Bedingungen vom Allerfeinsten dieses Jahr. Und ich sag's nur, kannst du auch immer wieder an die Leute sagen, die jetzt hier aus meinem Team ja, ihre Zeiten hatten. Es gab hier Jahre, da müsst ihr einfach eine Stunde draufrechnen. Aufgrund der Wetterbedingungen. Bin ich auch der Meinung. Ja.
Ja.
Allein das Beispiel Victoria, ja, meine Frau. Die ist 2 Tage vorher, ist sie den Vertical gestartet, hat dort um 2 Minuten meine Vertical-Zeit verpasst. Also die wäre fast noch schneller gewesen als ich. Da war ich schon wieder am Zittern. Unten,
ja, zitterig, ja.
Ja, da war ich schon wieder ganz, ganz komisch. Und dann startet die 2 Tage auf den Ultra. Ich sehe sie in El Pilar mit Olivia auf dem Arm. Olivia natürlich am Heulen und Mama, Mama und bitte bleib hier und so. Ich habe dich vermisst und so. Und dann muss eine Mutter in dem Moment eine Entscheidung treffen. Bleibe ich jetzt bei meiner weinenden Tochter oder laufe ich das Ding weiter? Super harte Entscheidung. Wir haben sicherlich 2 Minuten gestanden und diskutiert. Und irgendwann, wir sind nicht zu einem Schluss gekommen, weil am Ende wäre es so gewesen, wenn sie jetzt dann dort geblieben wäre, hätte sie sich einen Kopf gemacht. Ja, hätte ich es geschafft, hätte ich es nicht geschafft, keine Ahnung. Wir wissen ja, wie so ein DNF ist oder nicht. Und ich habe dann zu ihr gesagt, weißt du was, Schatz? Sieh zu, dass du Land gewinnst. Lauf einfach. Ich krieg sie in 2 Minuten wieder beruhigt, ist alles gut. Es ging dann auch super schnell. Das war für Olivia überhaupt kein Problem. Und Victoria ist dann ohne signifikantes Training, weil ich habe für den Transvulkanier trainiert. Ich war die ganze Zeit draußen und habe Arbeit geleistet. Und wir haben gesagt, wir wechseln uns jetzt ab, dass sie jetzt für den Lavaredo noch ein paar lange Läufe. Sie hat ein paar lange Läufe gemacht, sehr sporadisch draußen gewesen. Wenn ich euch das mal auf, also ich habe es jetzt nicht im Kopf, aber wirklich wenig Wochenkilometer und so, wenig Zeit auf den Beinen. Und läuft das Ding einfach in genau 13 Stunden runter.
Bombe, bombastisch.
Super genial. Und das mit eben dieser Vorbelastung aus dem Vertical, was für mich unvorstellbar gut ist. Dann hatte sie die letzten 2 Wochen noch irgendwie gefühlt eine Bronchitis, hat also abends dann immer auch beim Hinlegen gerade sehr, sehr viel abhusten müssen, sehr trockenen Husten gehabt. Es hat sich 2 Tage vorher, 1,5 Tage vorher ein bisschen beruhigt, von daher ging das. Aber ja, nur eine Dreiviertelstunde langsamer als ihre Bestzeit vor einem Jahr, wo sie voll hart drauf, also da war sie wirklich richtig gut im Training. Also ich habe schon überlegt, ob ich meine scheiß Laufschuhe an den Nagel hänge und ob ich die einfach ins Training schicke. Wer weiß, was da noch bei rumkommt. Die ist echt robust, ja, die ist echt zäh, die Frau.
Naja, es ist beeindruckend. Also als ich das dann gehört habe, wann sie reingekommen ist, Chapeau, Hut ab, herzlichen Glückwunsch. Wahnsinn. Aber das, was du zum Sand gesagt hast, stimmt absolut. Also ich bin ja ein paar Tage vorher schon mal die ersten 7 Kilometer testweise gelaufen. Da war der Sand noch komplett trocken. Da gab es genau diesen Effekt, dieses nach hinten wegrutschen und sich nicht richtig abstoßen können, immer wieder Kraft zu verlieren. Das war vorgestern doch ein ganzes Stückchen besser von der Konsistenz des Sandes und somit auch von der Kraftübertragung her. Das ist schon richtig. Dennoch sind dieses höher, schneller, weiter, was grundsätzlich in der Szene ja aktuell überall greifbar ist, jetzt an diesem Wochenende hier bei der Transvulkan ja gang und gäbe. Und ich habe ein paar Instagram-Posts gesehen von Profiathletinnen und Athletinnen vor allen Dingen, die in den Top 10 gelandet sind. Und dann sich aber trotzdem äußerten mit, ich bin nicht stolz drauf, das ist nicht das, was ich wollte und so weiter. Wo ich mir sage, da weiß ich nicht, ob ich so weit mitgehe, weil es ist ein hartes Rennen, da muss man sich nichts vormachen. Es können auch nur 3 Leute auf dem Podium stehen, ist nun mal so, da stehen 1.000 Leute am Start. Und wenn davon nur 10% Profis sind, dann sind es trotzdem 10% Profis. Deswegen ja, ist dieses höher, schneller, weiter und immer besser, immer mehr. Ich fremde da gerade so ein bisschen mit der Richtung. Das soll nicht heißen, dass ich nicht kompetitiv an den Start gehen möchte, wenn ich mir was vornehme. Das ist absolut notwendig und richtig. Aber immer noch einen draufsetzen zu müssen und vielleicht auch ein Stückchen über den eigenen Erwartungen immer sein zu wollen, da frage ich mich, ob das der richtige Weg ist.
Was ich glaube, ist, also ich glaube, man muss das alles so ein bisschen differenzieren. Also gerade jetzt so kurz nach so einem Rennen sind die Emotionen noch sehr, sehr warm. Das heißt, wenn man jetzt diesen Unterschied zwischen, nennen wir sie Elite-Läufer und, oder nicht Elite-Läufer, am Ende sind es genauso Läufer wie du und ich, bloß halt ein bisschen schneller und mit ein bisschen mehr Ambitionen dann auch vorne reinzulaufen, weil die eben eine bessere Leistungsfähigkeit zeigen. Profiläufer haben wir einfach nicht, weil Profiläufer betitle ich nur die, die davon leben können, eben nur vom Sport machen leben können. Und da haben wir einfach super wenig, die über Sponsoring dann oder über Preisgelder, es ist sowieso Kokolores, die paar Tausend, die man da kriegt. Und die sind sowieso nicht uns vorbehalten, sondern da gibt es dann noch ein paar andere, ein paar schnellere, die dann da ins Ziel laufen. Aber auch gerade bei den Hauptrennen oder nicht Hauptrennen oder so. Was ich finde, ist schon, dass sobald du ein Läufer bist, eine Läuferin bist mit einem Sponsor vielleicht, ja, vielleicht ist es dann eben Adidas oder Nike oder Salomon, wer auch immer, läufst dann da im Elite-Team mit und stehst natürlich unter einem ganz anderen Fokus und Performance-Druck als wir, die, wo es im Prinzip maximal die eigene Mutter noch interessiert, ob man gut ins Ziel kommt oder nicht, ja, oder den Trainer, wenn man sich einen nimmt. Und also ich sehe schon, dass die unter einem anderen Performance-Druck stehen und dass dann natürlich auch die Enttäuschung groß ist, wenn man vielleicht knapp am Podium vorbeiläuft. Allerdings können auch die nicht beeinflussen, wer da mit am Start steht und was die anderen an dem Tag machen, weil man kann ja immer nur Dinge beeinflussen von sich selber. Und deswegen auch mein Rat an alle, ob man sich Elite-Läufer schimpfen darf, ab wann das auch immer anfängt und aufhört, keine Ahnung. Das steht nirgendwo geschrieben, glaube ich. Oder ob man Midpacker oder Back oder End of the Pack ist, spielt keine Rolle. Man hat ja immer für sich ein gewisses Ziel. Und ich glaube, es ist ganz, ganz wichtig, dass man sich nur über Dinge eben aufregt oder sich mit Dingen beschäftigt, die man selber eben kontrollierbar hat, die man selber unter Kontrolle hat. Und das ist immer ein adäquates Pacing und eine gute und funktionierende Nutrition-Strategie. Und wenn diese beiden Dinge, und da schaust du nur auf dich selber, wenn diese beiden Dinge funktionieren, dann ist die Quintessenz daraus eine gute Zeit oder eben auch eine passable Platzierung. Ob das dann Platz 1, 2 oder 57 ist, spielt keine Rolle, weil du hast überhaupt nicht in deiner Entscheidungsgewalt, wer da mitläuft und wer vielleicht noch die Nasenspitze in der Leistungsfähigkeit vorne hat oder wer vielleicht seine Pacing- und Nutrition-Strategie nochmal ein bisschen besser umgesetzt hat. Sich also da nach Platzierung zu vergleichen, ist Quatsch. Es ist ärgerlich, wenn man auf Platz 4 oder 7 anstatt Platz 1, 2 oder 3 landet, aber am Ende ist es doch sowieso, auch in unserem Sport. Am Ende hat der letzte Platz, und dazu komme ich auch gleich nochmal zu einer schönen Geschichte, am Ende hat der letzte Platz, der hier einläuft, nochmal ein bisschen mehr Aufmerksamkeit als wahrscheinlich der zweite, der einläuft. Weißt du, ich meine, also nochmal ein bisschen mehr Publicity im Zweifel, genauso wie beim Triathlon sieht man das ja auch manchmal bei langen Distanzen und so. Beim Ironman auf Hawaii zum Beispiel ist das immer ein ganz großes Ding. Der letzte, der einläuft, wird dann vom ersten nochmal mit ins Ziel begleitet. Und da habe ich eine kleine Anekdote zu. Und zwar ist mein guter Freund und auch Athlet Mario Buß, wir nennen ihn immer Bussi, ja, ist hier angetreten und hatte sich vor 5 Wochen eben auch die Rippe gebrochen. Und ist hier auch angetreten und wusste nicht so richtig, wie es wird. Ja. Ist also, musste leider, auch weil der Bus morgens zu spät kam, wir haben es vorhin erwähnt, musste er sich hinten reinstellen und hat am Anfang ein bisschen Zeit verloren. Er hat auch davon gesprochen, dass es sicherlich so 8 bis 12 Minuten waren. Er ist dann gelaufen, hat hart gekämpft und hat gemacht und getan. Und es wurde immer später und wir waren im Zielbereich, es wurde immer später. Ich habe ihn dann irgendwann angerufen, ich sage, du, jetzt 22 Uhr ist Zielschluss und die Prognose, also das GPS sagt, du kommst um 22.08 Uhr an. Was ist los? Wie kriegst du es noch hin? Kannst du noch mal Fahrt aufnehmen? Und so weiter. Und er sagte dann, das Problem ist, es war wieder dunkel geworden und seine Kopflampe war im Rucksack, der eine oder andere hat es vielleicht schon mal selber erlebt, ist dann angegangen und lief dann leer. Das heißt, er konnte nichts mehr sehen, er wusste nicht mehr so richtig, wo der Weg ist. War also darauf angewiesen, dass ihn irgendjemand noch mal den Weg geleitet und hat dann überlegt, ob ich ihm nochmal einen Standort schicke oder ob wir das irgendwie so lösen. Er war dann, wie gesagt, auf den letzten 3 Kilometern schon, also kurz vor Los Llanos. Und dann sagte er mit einmal, warte mal, da hinten kommt noch jemand mit Kopflampe. Und dann war das eine 60 Jahre alte Dame, auch Deutsche, mit Kopflampe. Und die nahm ihm dann den Schwitzkasten und lief mit ihm zusammen die letzten 3 Kilometer. Oh. Okay. Und im Ziel haben wir die beiden empfangen. Die haben schon, wie gesagt, die haben da schon teilweise ein bisschen was weggeräumt und so. Das war dann schon wirklich Zielschluss. Und er war auch schon im Netz. Ich habe dann ein Bild bekommen von einem aus meinem Team, dass er da schon aus dem Rennen rausgenommen wurde. Egal. Es spielt gar nicht so die Riesenrolle. Wichtig ist, dass dann am Ende ein Haken dran gemacht werden kann und dass man nicht irgendwie an der letzten VP irgendwo rausgenommen wird. Jedenfalls lief er dann und hat gesagt, Marius, wir liefen auf das Ziel zusammen, ja, die letzten 200 Meter. Er sagt, Marius, lass mal die Dame vor, die hat sich verdient, nicht als letztes ins Ziel zu kommen.
Oh Gott, oh, ja.
Genau, und dann hat er sie vorgeschickt quasi und ist dann, ich habe das sogar noch auf Video, ich habe dann ein Video angemacht und habe ihm dann seinen Zieleinlauf noch gefilmt als sein Trainer. War ich dann auch mit ihm da und bin mit ihm reingelaufen. Die hatten natürlich keinen Fotografen mehr da, die hatten nichts mehr da, da waren keine Medaillen mehr, nichts. Und wir haben dann noch jemanden getroffen vom Orga-Team dort irgendwo, der ist da vorbeigehuscht. Ich habe gesagt, hey, nee, Quatsch, wer hat das? Bussi hat das selber, glaube ich, gesagt. Hat gesagt, hey, wie sieht's denn aus, können wir noch eine Medaille haben? Und er hat mit den Augenzwinkern, dann ist er nach hinten ins Zelt gegangen, hat nochmal in die Kiste gegriffen und hat noch zwei Medaillen rausgeholt. Also, wahnsinnig schöne Geschichte und insofern auch vielleicht nochmal dieser Wink. Viele sagen immer, ja, bloß nicht Letzter werden. Es ist scheißegal, ob da noch jemand von hinten kommt oder ob man Letzter wird oder ob man Dritter wird, Vierter wird, Zehnter wird oder sowas. Klar, ein bisschen Fame auf dem Podium macht immer Spaß, ist immer schön. Am Ende haben die Leute da aber auch nichts von, außer ein bisschen Klicks auf Instagram, ein paar Likes auf Instagram und die kämpfen genau den gleichen Kampf wie ihr da draußen. Und wenn da dieses Häkchen dran ist, wenn die Medaille um den Hals hängt und wenn dieses Ziel überlaufen wurde, dann hat man einfach richtig was gerockt und zwar richtig was. Und da könnt ihr wirklich, wirklich stolz auf euch sein. Es muss nicht immer sein, dass ihr dann die schnellsten oder höchsten oder weitesten seid. Ist auch schwierig, weil, wie wir gesehen haben, höher, schneller, weiter können die Frauen besonders gut, vor allem weiter. Ja, Coco Dona 250, Rachel E-Punkt, glaube ich. Ja, ich weiß nicht genau,
wie wie sie sich ausspricht. Ja, aber
Gesamtsieg. Ja, genau. Auch Streckenrekord, oder?
Ja, ja, ich glaube 53 Stunden, was sie gelaufen ist, also ja, unfassbar.
Irgendwie sowas. Streckenrekord, Gesamtsieg vor allen Männern ins Ziel, einfach mal so BÄM! Ist natürlich ein tolles Ergebnis, auch ein tolles Vorbild für alle Mädels da draußen, die vielleicht sich schon mal Gedanken drum gemacht haben, ob sie denn sowas schaffen können und so weiter. Ja, also ihr seht, da ist der Gender Gap dann auf einmal geschlossen. Ja.
Ja, Gott sei Dank. Und das ist eine schöne Geschichte, die du gerade erzählt hast. Die ist einfach exemplarisch. Und diese Hilfsbereitschaft, die ja da drin auch verankert ist, mit der vorletzten Läuferin, die dein Bussi mit unter die Arme genommen hat und oder eingehakt hat und mitgenommen hat, Licht gegeben, den Lichtkegel geteilt hat quasi.
Genau.
Das ist ja exemplarisch. Also das, was ich vorhin schon mal sagte, die Hilfsbereitschaft auf der Strecke, auch die Freundlichkeit, das Fragen, geht's euch gut? Geht's, wenn jemand an der Strecke saß, gleich hinzueilen, nicht weiterzulaufen? Das war herausragend. Also das habe ich natürlich bei anderen Wettkämpfen auch schon erlebt, aber nicht in der Häufigkeit und in der Vielfalt über alle Laufende hinweg. Das war beeindruckend.
Ja, ja.
Ja, kann total man nicht sagen. Also unterm Strich. Mein sehr positives Fazit, einen großen grünen Haken unter das Rennen und bin froh, es gelaufen zu sein. Absolut.
Sehr schön, sehr schön. Also Leute, fliegt mal nach La Palma, lauft mal die Transvulcania. Ein super schönes Rennen. Die Insel schreibt die Geschichte für euch. Ich freue mich natürlich für jede, die da gefinisht haben. Schöne Grüße an das ganze Team. Es hat wirklich super viel Spaß gemacht, hier mit euch die ganze Woche zu verbringen. Wir waren essen, wir haben gelacht, wir waren Eis essen, wir haben supportet, wir haben uns unterstützt, wir haben gelacht und geredet und wir sind gelaufen. Und ja, ich habe übrigens auch einen kleinen Lichtblick. Ich habe mich schon mal zwischendurch aufs Rad gesetzt. Hier im Fitnessstudio habe mal eine Stunde reingetreten. Es funktioniert auf jeden Fall auf der Rolle. Wie es ist, wenn ich draußen fahre mit Schlaglöchern und so weiter, muss ich mal sehen. Aber zumindest, ich werde mein Training dann jetzt aufs Rad umlegen und dann schauen, dass ich dann wieder fit werde. Ich wünsche euch was. Ich wünsche euch eine schöne Woche. Tommy, behalt dir noch ein bisschen das Lächeln auf den Lippen, das Siegerlächeln. Und ich freue mich dann nächste Woche wieder in die Trainingsthemen einzusteigen.
Wunderbar. Schöne Grüße an alle nach Deutschland. Wir hören uns.
Wir hören und sehen uns. Lasst mal 5 Sterne da, wenn ihr Bock habt. Ne? Haut rein. Ciao, ciao.
Ciao.